Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du das erste Mal, das zweite Mal oder mal wieder vorbeischaust hier bei She Drives Mobility. Vorbeihörst muss es natürlich eigentlich heißen, denn mein Podcast geht mittlerweile in Runde 66. Ich beschäftige mich mit Menschen, die auf dem Weg sind, die Mobilität zu verändern, die auf dem Weg sind, die Gesellschaft zu verändern oder aber auch mit Menschen wie Hubertus Koch, Hubi, der heute bei mir zu Gast ist. Er hat einen sehr guten Film zum Thema Klimakrise gemacht. Er ist zu den Menschen gegangen, die etwas tun im Kleinen. Wir sind uns im Gespräch natürlich einig, dass die großen Stellschrauben von der Politik gestellt werden müssen. Eigentlich wissen wir schon seit 40 Jahren oder vielleicht sogar noch länger, dass dieses ewige Wachstum in den falschen Bereichen uns in die Katastrophe führt. Es wird nichts getan, aber umso wichtiger ist, dass du wählen gehst. Und genau deswegen platziere ich diese Folge. Denn ich würde mir sehr von dir wünschen, dass du deine Stimme nutzt, um abzuwählen. 16 Jahre Angela Merkel, das ist natürlich genug. denn die Parteien, die GroKo und andere Koalitionen in dieser Zeit gebildet haben, haben uns in die Katastrophe geführt, in der wir heute sind. Hubertus war auf dem Weg durch ganz Deutschland. Er hat Menschen besucht, die momentan enteignet werden sollen, damit noch mehr tödliche Braunkohle abgebaggert wird. Es gibt Menschen, die solaren Strom produzieren, diesen aber nicht an ihre MieterInnen weitergeben können, weil es viel zu viele juristische Hürden gibt. Es gibt Menschen, die ja aktivistisch tätig sind, die Bäume und Wälder retten wollen und auch, wie ich, wichtiger finden, dass wir jetzt für Menschen was tun und nicht mehr für die Autos. Hubi ist bekennender Ex-Auto-Nerd. Er hat seinen Lappen verloren, weil er gekifft hat und am nächsten Tag gefahren ist. Ganz klares Signal auch, dass vielleicht hier auch im Vergleich zu Alkoholkonsum was falsch läuft. Naja, und da wurde er 2019, also fast zu Beginn der Pandemie, zum Radfahrer und hat nach 3 Monaten festgestellt, durch die Pandemie habe ich gar nicht so viel Aufträge, ich mache gar nicht so viel und trotzdem bleibt so viel Geld über, was ist denn da los? Und da erst hat er reflektiert, wie teuer sein Auto war. Er erzählt sehr nachvollziehbar, dass es für ihn wirklich ein sehr wichtiges Ding in seinem Leben war, was es nun aber nicht mehr gibt. Das Auto wurde verkauft von ihm, er ist weiterhin Radfahrer und geht eher auf so Systeme wie Cambio, also Carsharing. Ich glaube, ihr könnt hier viel mitnehmen, einmal von den Eindrücken, die Hubi erzählt von seinen Besuchen in ganz Deutschland, aber auch von der Pflicht, etwas verändern zu müssen. Natürlich wollen wir alle ein gutes Leben haben und uns nicht immer nur Kummer und Sorgen um die Ohren hauen, aber wir müssen was tun, denn es ist wirklich eine tickende Zeitbombe. Und dieses Deutschland, dieses hochentwickelte Land hat eine hohe Verantwortung weltweit, hier an den Stellschrauben zu drehen. Hört mal rein, es ist versprochen, nicht nur ganz schwer geworden, sondern ich glaube auch recht kurzweilig. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Hubi Koch und lasst mir gerne Sternchen da und uns Feedback. Schaut mal bei Steady vorbei, da könnt ihr Abos abschließen und bei mir einen wöchentlichen Newsletter bestreiten. Und ich gebe bei YouTube und hier auch ein bisschen Hinweise, wo man sich zur Wahl noch informieren kann, wo man Hubis andere Filme sieht und bis dann. Ahoi, mein Lieber. Find's cool, dass das so spontan geklappt hat. Ich habe deinen Film natürlich auch gesehen. Bei mir ist Hubertus Koch, Hubi, der immer, habe ich jetzt gelernt, anders rangeht an die Sachen journalistisch. Was machst du denn anders und was hast du für Projekte, die vielleicht auch anders sind im journalistischen Sinne?
Oh, das ist jetzt eine sehr hochtrabende Frage. Also hallo erstmal und jetzt bei dem letzten Film, wenn du jetzt über ZDF Zoom redest, Eure Wut, Eure Mut, was tun gegen den Klimawandel, da ging es ja darum, dass ich einen Aufruf gemacht habe an die Zuschauer in meiner Community beziehungsweise auch auf den ZDF-Kanälen und wir gesagt haben, Leute, Klimawandel, Klimakatastrophe ist ja ein Thema. Was ist eure Meinung, eure Lebensrealität dazu? Sprich, was regt euch auf oder nervt euch das? Was sind eure persönlichen Geschichten? Und dann habe ich quasi auf die Zuschauereinsendungen reagiert und habe die Menschen besucht, die mir geschrieben haben. Und das war erstmal die Recherche war in dem Projekt jetzt mehr gelenkt von den Zuschauern und ich habe mehr reagiert, als dass ich selber jetzt so trüffelschweinmäßig groß recherchiert habe, was aber auch jetzt journalistisch sowieso nicht meine große Stärke ist. Genau, und ansonsten erzähle ich Filme und versuche immer so ein bisschen, also versuche in den Filmen, wie ich sie erzähle, ein bisschen auch so an meiner eigenen Lebensrealität zu spiegeln und das jetzt nicht so mit erhobenem Zeigefinger, ich bin der allwissende Journalist und ich erzähle dir jetzt, wie es läuft, sondern ein bisschen mehr naja, auch so die eigenen Fehlbarkeiten und so weiter zu zeigen und zu erzählen, dass auch ich nicht perfekt bin, sage ich mal, ne? Weil wer ist das schon?
Ja, und das ist ja auch eine Reise, die wir gestalten. Und tatsächlich, ich beschäftige mich natürlich mit der Verkehrswende, mit einer besseren Mobilität für alle, kratze aber an dem gesellschaftlichen System, in dem wir sind. Also ich habe heute 2 Gespräche schon geführt, jetzt nicht zum Podcast, sondern allgemein. Und da haben wir auch immer wieder festgestellt, das hat natürlich eigentlich nichts mit Verkehrswende zu tun, das hat nichts mit Energiewende zu tun, sondern mit einer Gesellschaft, die sich ganz schön krass verändern muss, damit wir es noch hinbekommen. Wie siehst du das? Also wo siehst du die Hebel? Aber was ist dir auch in der Recherche begegnet? Vielleicht auch Dinge, die du so gar nicht erwartet hattest.
Ja, ich sag mal so, eine Gesellschaft, die sich ganz schön verändern muss, auf jeden Fall, weil sie halt über Jahrzehnte ziemlich festgefahren ist, ne? Also diese ganzen Systeme oder das System, in dem wir leben oder die Bereiche, die ich jetzt in dem Film angerissen habe, sagen wir mal Landwirtschaft, Energiepolitik und dein Thema jetzt Verkehrswende, Mobilität, das ist ja schon alles sehr ähnlich dahingehend, dass es eine Politik gibt, die sehr an großen Lobbykräften und am Geld orientiert ist. Also wir haben eine zentrale Energieversorgung von den großen Energieversorgern, die machen, was sie wollen. Wenn man sich keine Gedanken macht, kommt der Strom aus der Steckdose und jemand, der sich autark versorgen will mit einer Solaranlage auf dem Dach, der könnte das ja machen. Technisch gesehen hat er genug Strom, um sich von seinem eigenen Dach autark auch mit einem E-Auto zu versorgen. So effizient sind Solarpanels heute. Ist aber natürlich so hingehend nicht gewollt, weil wem verkauft denn dann RWE noch den Strom, wenn überall eine Solaranlage auf dem Dach ist? So, und wem verkauft BMW und Mercedes denn die Autos, wenn die Leute weniger Auto fahren? Und auch die in der Landwirtschaft, die großen Maschinen oder die großen Ställe, die Trecker, die was weiß ich, Mähdrescher und so weiter, das sind ja auch alles millionenschwere, auf Effizienz getrimmte Gigamaschinen, die Millionen von Euro kosten und über Jahrzehnte abgeschrieben werden. Das sind ja alles Kapitalwerte, mit denen da auch gewirtschaftet wird. Und dementsprechend ist das ein bisschen schwer, das jetzt von heute auf morgen so zu ändern, wenn da so viel Geld und so viel Wirtschaftskraft dranhängt. Und das ist halt blöd, weil das ja nicht unbedingt das Schlauste ist, wie wir das alles so machen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt schlau. Ja. Wie das alles so funktioniert. Also gerade nach Klimagesichtspunkten, aber auch nach Punkten der sozialen Gerechtigkeit.
Ne? Ja, genau. Tatsächlich, das, was mich halt immer so ein bisschen stört, ist das Kleinreden von kleinen Aktionen. Also oftmals heißt es ja, die großen Dinge, das kann doch nur die Politik ändern, ich kann ja gar nichts verändern. Und ich finde, dein Film zeigt genau das Gegenteil, dass natürlich wir auf die Politik ein Stück weit warten müssen, dass sich was verändert, dass wir aber trotzdem was tun können. Also es wird immer so gegeneinander ausgespielt und es wird sich über Leute lustig gemacht, die dann vielleicht autark leben wollen oder in einer Solidargemeinschaft mit einer Landwirtschaft leben oder wie auch immer. Was haben diese Menschen, die du besucht hast, gemein? Also gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, die ticken in einem bestimmten Gebiet, obwohl sie vielleicht unterschiedliche Dinge tun, irgendwie gleich?
Also erstmal, ich würde dir teilweise recht geben, aber teilweise auch widersprechen, weil jeder kann schon irgendwie was tun, aber die ganz großen Hebel, da ist der Konsument also wirklich ein ganz kleines Zahnrad. Weil wenn das, wenn die Industrie weiter auf Verbrennung basiert und die, die Großindustrie, dann sind da sehr viel mehr CO2-Emissionen, als ich persönlich jetzt irgendwie ausstoßen oder einsparen kann. Dementsprechend sind die großen Hebel auf jeden Fall in der Politik und da kann ich auch leider nichts dran ändern. So, also ich kann demonstrieren oder ich kann einen Wald besetzen oder so, aber letztendlich ist das auch ein ganz kleiner Hebel, und der Hebel eines Gesetzestextes, der ist im Aufwand-Nutzen-Verhältnis ja sehr viel größerer. Und die, was war deine Frage? Was die Gemeinsamkeiten also der Menschen war, die ich getroffen habe?
Ja, das waren ja schon sehr unterschiedliche Ansätze, die hatten. Ich will auch überhaupt nicht sagen, dass das nicht stimmt mit der Politik, aber ich will nicht, dass Leute nichts tun, nur weil ihnen gesagt wird, das bringt doch nichts. Also in meiner Arbeit ist das zum Beispiel sehr befriedigend. Immer wieder mal, dass mir jemand schreibt, Katja, wegen dir habe ich heute mein Auto abgeschafft. So. Mhm. War heute wieder der Fall. Und ich glaube, das ist halt das, was mich natürlich manchmal auch anfrisst, so, wo ich sage, ja, was mache ich hier eigentlich und was bringt das eigentlich so? Aber ich glaube, das braucht es trotzdem auch. Und die Leute, die du zeigst, das ist ja nichts mit bundesweiter Strahlkraft in dem Sinne, Aber ich glaube, dieses Sinn darin finden, im Kleinen was zu verändern, kann manchmal über diese Hilflosigkeit hinweghelfen. So würde ich es eher.
Ja, erstens das, dass man so eine Selbstwirksamkeit irgendwie spürt, ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Also, dass man, selbst wenn es der kleinste Kosmos ist, man merkt, ich bin hier mit Gleichgesinnten und der Mensch ist ein soziales Wesen, der sich gern mit anderen Menschen umgibt. Und wenn alle an einem Strang ziehen oder sich irgendwie gegenseitig pushen in ihrem Armlängenkosmos, sage ich mal, dann sorgt das erstmal für bessere Gefühle, als wenn ich mir die ganze Zeit alleine für mich im Keller auf Instagram, Twitter und so weiter das Leid der Welt angucke und machtlos bin gegenüber dem, was alles so passiert. Also das ist ja erstmal das, so die für die eigene Lebensrealität ist, glaube ich, besser, erstmal sich gut zu fühlen mit anderen Menschen und was zu bewegen, als sich so zu ergeben. Und auf der anderen Seite, die Menschen, die ich jetzt getroffen habe in meinem Film, die provozieren ja durch ihre Aktionen oder durch das, was sie machen, sei es, wie sie ihren landwirtschaftlichen Betrieb führen oder wie sie ihre, was weiß ich, Solaranlage benutzen wollen und so weiter, haben die ja gezeigt, wo eigentlich die Probleme liegen. Also haben sie mir ja gezeigt. Also wenn mir jemand einen Permakulturhof zeigt, der irgendwie nach ökologischen und Klimagesichtspunkten ein super in sich geschlossener Kreislauf ist und das einfach super schlau ist nach Klimagesichtspunkten und wie die Pflanzen in einem Ökosystem miteinander super gesund funktionieren, ist es erstmal schön zu sehen. Wenn er mir im zweiten Teil aber gleich sagt, das ist hier politisch gar nicht so richtig gewollt, weil das kriege ich gar nicht gefördert und das kostet mich aktiv Geld, so zu wirtschaften, dann provoziert das ja erstmal oder zeigt ja erstmal den Missstand auf. So, warum ist das so? Also warum ist etwas, was ökologisch und für die Natur gut ist, in unserem landwirtschaftlichen oder Wirtschaftssystem schlecht für den Menschen und schlecht fürs Portemonnaie? So, das kann es doch nicht sein. Oder der andere, der seine Solaranlage auf dem Dach hat und sagt, ich würde gerne meine 3 Mieter alle mit meinem Strom versorgen, ich habe mehr als genug, ich brauche eh nur 10%. Ja, sind aber bürokratische Hürden und dann muss ich selbstständig werden und so weiter. Und sorry, da habe ich halt keinen Bock drauf, das ist mir zu kompliziert. Ja, das kann es doch nicht sein. Also, sage ich, glaube ich, auch in dem Film, der Akku jetzt in der Energiefrage, der hängt da ein paar Milliarden Kilometer weit weg, die Sonne scheint. Mach überall Solar drauf, mach Energieversorgung dezentral, dann haben wir alle Strom aus der Steckdose, den die Sonne direkt bei uns vor Ort produziert. Kann auch so schwer nicht sein. Also wir sind technisch mehr als so weit. Solar ist in den letzten 20 Jahren super effizient geworden und super billig. Also Solarflächen zu bauen kostet im Vergleich zu vor 20 Jahren nichts mehr. Ja, aber dann kommt man halt immer wieder.
Nur blöd, dass wir vom Big Oil abhängig sind, nicht?
Bitte?
Nur blöd, dass wir vom Big Oil abhängig sind, dass wir uns da einfach in Verflechtungen begeben haben. In meinem Bereich gibt es die Plattform Neue Mobilität. Da haben die JournalistInnen von die Anstalt das mal aufgegliedert. Das sind eigentlich alles nur Ex-Autobosse oder Ex-Tankstelle, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist halt das Problem. Das ist natürlich auch etwas, was frustriert und was auch manchmal die Kraft so richtig rauben kann, dass man natürlich das Gefühl hat, je mehr ich weiß, desto hilfloser werde ich auch ein Stück weit. Wie war denn deine Reise? Also, gibt es einen Punkt, wo du sagst, da habe ich echt gemerkt, und jetzt nicht zu sagen, wir sind am Arsch, weil ich ja immer noch Hoffnung ausstrahlen will, aber wo du gemerkt hast, es ist echt ein krasseres Problem, als ich dachte?
Ja, in den ersten 2 Wochen meiner Recherche, wenn du mal ein bisschen mehr dir Zeit nimmst, um 3 Artikel und eine Studie und einen IPCC-Klimabericht zumindest zu überfliegen. Also, wenn ich, sagen wir mal, den wissenschaftlichen Ist-Zustand beim Thema Klimakrise mit dem politischen Ist-Zustand gegenüberstelle, dann könnte das weiter auseinander gar nicht sein und sich überhaupt dahin zu bewegen politisch, dass man dem ein bisschen gerecht wird, um diese ganzen Klimafolgen ein bisschen einzudämmen, also selbst das anzugleichen. Ich will wirklich nicht zu apokalyptisch reden, aber das dauert so lange, Alter, wir sind komplett gefickt. Also,
macht das was mit dir?
Ja, das macht mit mir, dass ich schlechte Laune kriege und wenn du mich fragst, eigentlich gar keine einzige Sekunde darüber nachdenken will. Und mir denke, das, was bleibt, ist nette Menschen, schöne Musik, ein gutes Buch lesen und tun, was man kann, aber sich auch nicht auffressen lassen. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Haben die Menschen, die du getroffen hast, auch Strategien? Also ich fand ja wirklich sehr symbolhaft, ich habe es eben im Vorgespräch auch schon gesagt, euch beide in diesem Auto zu sehen. Ne? Und der Typ sagt halt, solange das, das war der mit der Solaranlage, solange das nicht geht, brauche ich das nicht lassen. Das stimmt ja auch. Und wir brauchen ja alle als Menschen auch irgendwie gute Zeiten, die auch gerade in der Pandemie nicht so einfach zu organisieren waren.
Wenn ich dich kurz unterbrechen darf.
Ja.
Wenn das geht, muss ich das nicht lassen. Er hat auch gesagt, wenn ich hier zu meinem Zahnarzt fahren will mit meinen Kindern, dann sind das 2,5 Kilometer. Das ist für mich billiger, mit einem 400 PS Auto zu fahren, inklusive Parkplatz suchen und Parkplatz bezahlen und zurückfahren, als wenn ich mit der Bahn fahren würde. Mhm. So, und er sagt, wenn es so ein 365-Tage-Ticket geben würde, dann würde ich zumindest hier in der Stadt, wenn ich nicht zur Autobahn muss, da die 40 Kilometer Autobahn, die fahre ich mit dem Auto, aber hier in der Stadt, klar würde ich das Auto stehen lassen, aber doch nicht, wenn es teurer ist, als wenn ich mit dem Auto fahre.
Ja, also, klar. Das ist ja das Buch, was ich jetzt ziemlich unter Druck schreiben muss, weil ich noch 40 Interviews geführt habe. Das ist genau das, wenn du die Leute fragst, willst du oder musst du Auto fahren? Dann sind sie erstmal irritiert, weil sie das noch nie gefragt worden sind. Und dann fangen sie erst an zu reflektieren. Und viele Menschen in Armut zum Beispiel sind froh, dass sie ihr Leben geregelt kriegen, weil sie ja immerhin noch das Auto haben. Das Auto kostet ihnen aber ein Geld. Die eine hat gesagt, ungefähr eine Woche arbeite ich, um das Auto zu bezahlen, was mich zur Arbeit bringt. Das ist aber erst in dem Gespräch mit mir rausgekommen. Da haben die sich überhaupt noch nicht Gedanken drüber gemacht. Oder eine Transfrau, die sagt, Katja, seitdem wir uns bei Twitter kennen, reflektiere ich überhaupt, warum ich Auto fahre. Nicht, weil ich das geil finde, im Gegenteil, ich mag Autofahren überhaupt nicht, aber ich hatte schon mal 2x Überfälle in der Öffentlichkeit. Und in einem Auto bin ich sicher. Ihr würdet zum Beispiel helfen, dass es im öffentlichen Verkehrsbereich einfach eine Person ist, wie so ein Schaffner bei der Deutschen Bahn, wo es halt selbstverständlich ist. Und genau, was du sagst, es sind halt so kleine Hebel eigentlich dann auch wieder, dass man einfach reale Kosten reinbringt, nicht im Sinne von, was kostet die Fahrkarte, sondern was kostet es die Umwelt, dieses Ding zu fahren. Und wenn es dann die Bahn ist, müsste es ja automatisch billiger werden. Ich habe aber auch in der Vergangenheit so ein bisschen Struggle gehabt mit JournalistInnen, die gesagt haben, vor anderthalb Jahren noch, Katja, wir können uns nicht vor deiner Agenda spannen lassen. Also es gibt auch noch andere Sachen und so weiter und so fort. Mittlerweile sind da schon ein paar Formate, die Klimakrise auch bewusst adressieren. Wenn du dich so umguckst bei den Leuten, die im Journalismus arbeiten, ist da auch noch ein Defizit?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt doch jetzt in der ARD oder was, gibt es doch da diese Sprüche vor 8 oder so. Warum gibt es da nicht Klima vor 8? Also würde über die Klimakrise annähernd so berichtet werden wie über Corona, dann wären, glaube ich, auch viele Leute logischerweise viel mehr damit konfrontiert und viel mehr willens oder aufgeklärt, ihr eigenes Verhalten zu ändern. Also Beispiel habe ich ja in meinem Film dann auch das Thema Lebensmittelverschwendung. Also in unserer Überproduktion, wie gesagt, Landwirtschaft, alles ist auf Masse, wir müssen verkaufen, egal ob Fast Fashion oder Nahrungsmittel exportieren, alles muss viel produziert werden, viel verkauft werden, damit wir viel Geld machen. Das heißt, ein Drittel aller Nahrungsmittel landet im Müll, ungefähr ein Drittel. Das sind irgendwie allein in Deutschland CO2-Emissionen von, weiß ich nicht, 40 Millionen Tonnen oder so. So, würde man das halbieren, allein in so Privathaushalten und weiß ich nicht, mehr so, gibt's ja jetzt auch schon so die Bewegung Too Good To Go und Containern, was, by the way, in Deutschland unter Strafe gestellt ist, Lebensmittel, Tauschbörsen, wie auch immer. Würde man die Lebensmittelverschwendung in Privathaushalten in Deutschland halbieren, dann würde man so ungefähr 12, 13, 14 Millionen Tonnen CO2 einsparen. 14 Millionen Tonnen CO2. Ein Tempolimit spart, je nachdem, ob bei 130, 120, 110 km/h, so zwischen 2 und 6 Millionen Tonnen ein. Also die Lebensmittelverschwendung zu halbieren, würde so viel CO2 einsparen wie 3-mal ein Tempolimit in Deutschland. Da redet aber überhaupt niemand drüber. Also nicht eine einzige Sekunde wird darüber geredet. Und wenn man sowas einfach mehr in Formaten und so weiter ein bisschen vermitteln würde, wo sind denn die Emissionen, was kann man denn machen? Es geht nicht nur um Verbote, es geht nicht nur darum, dass der Spritpreis teurer wird und wir das Auto wegnehmen wollen, sondern es geht darum, dass in dieser Welt, in der wir leben, wir dermaßen über unseren Verhältnissen leben und dass man wirklich mit kleinen Stellschrauben auch wirklich Sachen einfach schlauer machen kann. Und eine schöne Metapher finde ich da eigentlich diesen Bauernhof, den ich besucht habe, Permakulturhof, was natürlich ein Idealbild ist, aber das Stichwort Kreislaufwirtschaft. Also das, was irgendwie als Abfall entsteht, jetzt bei seinen paar Ziegen und Hühnern, das benutzt er, um zu düngen. Er braucht keine chemischen Dünger, es ist ein in sich geschlossener Kreislauf. Er ist quasi nicht abhängig oder kaum abhängig von Zukauf von außen und produziert so seine und die Lebensmittel von, was weiß ich, 50 Familien, 100 Familien. So, ist jetzt nicht so viel, aber machst du 100 solcher Höfe, hast du schon nicht 100 Familien, sondern 1000 Familien. Und ja, einfach mal so ein bisschen hintergründiger das alles zu adressieren, wäre, glaube ich, sehr wichtig, passiert aber nicht.
Ja, ich finde tatsächlich, es fehlt im Journalismus tatsächlich, aber das ist natürlich, also ich weiß ja bei allen Problemen, woher sie kommen, und genau wie du es skizzierst, sind das große Hebel. Im Journalismus sind es unter anderem Anzeigen, die Autoindustrie schaltet. Mhm. Und es gibt ja immer noch den Autojournalisten, also diese Berichte über Autofahrten.
Motorjournalisten.
So kurz vor Porno. Also es ist so.
Also Motorjournalisten sind im Journalismus so, da dachte ich immer so, so die schlimmste Gattung sind für mich Reisejournalisten, weil das sind einfach nur die fliegen dann irgendwie nach Mallorca, sagen, das Hotel ist gut, das Essen war lecker, der Strand ist schön, alles klar, hier überweist mir die Rechnung, danke, das war jetzt mein journalistischer Auftrag, dass ich einmal in Urlaub fahre. Oder Motorjournalisten, die im Grunde genau das Gleiche sind, weil die neuen Autos werden ja immer auf Teneriffa vorgestellt oder auf einer schönen Serpentinenstrecke in Italien und so weiter, wirst du eine Woche eingeladen, darfst eine Woche mit dem Auto durch die Gegend heizen, dann schreibst du deinen Artikel, tolle Beschleunigung, Drehzahlmoment, super, toll auf den Serpentinen, Dankeschön, tschüss. Das hat ja mit Journalismus nichts zu tun.
Nein,
das ist ja
das liest Promotion. Sich auch nicht. Das liest sich auch nicht wie Journalismus. Eigentlich müsste da Anzeige drüber stehen. Wie waren denn die Reaktionen auf den Film bisher?
Darf ich eigentlich rauchen hier? Ich bin die ganze
Zeit. Ja, klar, ist ja bei dir.
Okay. Ja, ganz gut soweit. So, was ich mitbekommen habe. Ich bin allerdings auch nicht mehr auf Facebook unterwegs. Und eine Freundin sagte mir dann mal, boah, hast du mal bei Facebook reingeguckt? Und dann bin ich gestern aus Neugier bei Facebook rein. Und dann dachte ich mir, ei. Das ist ja witzig hier.
Heißt?
Ja, ach.
Die üblichen Verdächtigen.
Adolf, sein Sohn, soll die Fresse halten. Filmemacher, bleib bei deinen Leisten. Was hast du denn mit dem Klima zu tun? Bla, bla, bla. Also Facebook ist so eine Welt für sich.
Ja, da bin ich schon länger nicht mehr.
Ja,
ich auch. Und auf der Recherche, ich habe jetzt noch nicht alle von deinen Filmen gesehen, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, man begleitet Hubi beim Lernen. Also man hat immer so das Gefühl, du gehst eigentlich deiner eigenen Neugier nach.
Ja.
Wie haben denn diese Menschen reagiert? Also ist es ja auch interessant, mit solchen Dingen nach außen zu gehen, oder waren die eh schon sozusagen AnsprechpartnerInnen für Menschen, die was verändern wollen? Wie fanden die selber auch in der Öffentlichkeit dann mal stattzufinden?
Die waren, also du meinst, wie das beim Dreh war für die oder was?
Ja, beziehungsweise manchmal ist es ja schon ein Risiko, in Deutschland mit so einer Sache in die Öffentlichkeit zu gehen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung.
Schlimm genug.
Das ist halt etwas, womit einem ja schnell auch was passieren kann, was nicht in die richtige Richtung geht. So, und ich finde es, so hart wie es klingt, mutig, dass solche Leute in ein ZDF-Format gehen. Vorsichtig gesprochen ist der, also meinen größten Shitstorm hatte ich nach einem NDR-Podcast, weil es halt in gewisse konservative Kreise geraten ist, und es mag eigentlich die falsche Reaktion sein. Ich mache mir automatisch Gedanken, was macht es mit diesen Menschen auch, mit sowas öffentlich dazustehen? Also hast du das Gefühl, dass da auch Menschen, die sowas tun, auch automatisch mit so einer Gegenwehr mittlerweile rechnen müssen, die nochmal extremer ist?
Das war jetzt bei unserem Film nicht so Thema. Am ehesten mit der Waltraud, die da in Kuckum enteignet werden soll, damit RWE unter ihrem Haus die Kohle wegbaggern kann. Weil da auch in der Dorfgemeinschaft quasi so die ziemlich gespalten ist, weil die eine Hälfte sagt, wieso stellt euch nicht so an, verkauft dann RWE und dann wohnen wir halt 10 Kilometer weiter, und die anderen sagen, nee, wir bleiben. Und da ist es so ein, also eher lokal, so ein Dorfgemeinschaftsding. Weil ich glaube, auch diejenigen, die jetzt verkauft haben, vielleicht Angst haben, vielleicht können die ja wirklich doch bleiben, und jetzt habe ich mein Haus verkauft und scheiße, dann habe ich mich ja vielleicht falsch entschieden. Weiß ich nicht. Aber sonst so jetzt auf der großen Ohr, dann kommen die Hater und die Umweltgegner und so. Das war eigentlich jetzt nicht so Thema. Und ich hatte eher das Gefühl, dass die Leute sehr dankbar waren. Also der Typ auf seinem Hof, der, ich sag mal, Landwirtschaft ist ja jetzt auch ein denkbar trockenes Thema. Also wer weiß irgendwas über Landwirtschaft oder wie dieses landwirtschaftliche System funktioniert, das weiß niemand. Das ist halt nicht so ein Streitthema wie Tempolimit zum Beispiel. Gleichzeitig ist es super wichtig, weil 82 Millionen Deutsche und 8 Milliarden Menschen auf der Welt, die müssen halt essen. Also jeder muss irgendwas essen und irgendwo muss halt Essen ja herkommen. Dementsprechend ist das halt ein Riesending und eine Riesen, naja, also eine ganz schmutzige Welt, würde ich mal sagen. So diese Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie und Milchlobby und Fleischlobby und so weiter, also kann man jetzt ewig ausführen. Aber der war, glaube ich, mal ganz froh, dass er gesagt hat, ey, das ist mal schön, ganz normal, so meinen normalen Ist-Zustand zu beschreiben. Warum mache ich das alles so und wie ist es eigentlich schlau, auch wenn ich hier nur so ein kleiner Hof bin. So.
Und wir sind jetzt ja in der Woche vor der Bundestagswahl. Es gibt sehr viele Debatten. Es ist auch, finde ich, kein, also es hat noch nicht ganz amerikanische Ausmaße, aber also wir kratzen da ganz schön dran, finde ich.
Also dieser SPD-Werbespot, der nur darum geht, die CDU ist scheiße.
Nee, ich finde eher auch da wieder tatsächlich, weil er hier bei meinen Eltern rumliegt, der Spiegel mit diesem grünen Cover, so nach dem Motto, sie haben es, also es ist einfach so, ich denke, was ist das, was ist daran Journalismus in einer Woche vor einer solch wichtigen Wahl, solche Sachen zu adressieren. Also ich bin da sehr irritiert, auch wie manche Leute ihren Journalismus gedanken. Also ich habe es ja ganz, ganz, ganz früher mal gelernt. Zum Beispiel gehörte bei meiner Ausbildung dazu Zweigquellen. Mhm. Zwei Quellen sollst du befragen. Und schon das ist ja nicht ein Fakt. Was macht es denn mit deiner politischen Haltung? Bist du ein eher unpolitischer Mensch oder wie hat dich vielleicht auch deine Arbeit politisiert? Also wie bist du als Hubi auf dem Weg auch da zu erkennen, dass es, ja, weil du sagst, die großen Stellschrauben macht das die Politik. Hast du dir schon eine Meinung gebildet? Hast du schon gewählt?
Ich habe schon gewählt, ja klar. Ich habe keinen Bock mit Abstand und Corona und so weiter 10.000 Stunden im Wahllokal rumzustehen. Nee, ich habe meine Stimme schon gemacht und auf deine Frage, ich würde sagen, je älter ich werde, desto politischer werde ich oder wurde ich. Und je älter ich wurde, sagen wir mal jetzt in den letzten 15 Jahren, desto mehr wurde ich politisiert und involviert, ja. Wahrscheinlich auch desto linker wurde ich. Mhm. Immer mehr. Ich wurde nicht sonderlich politisch erzogen, also quasi gar nicht. Mhm. Das hat jetzt nicht so eine große Rolle gespielt. Bei mir zu Hause, ich wollte mal Sportjournalist werden, das heißt, meine Welt war Fußball. Also ich habe Fußball an der Konsole gespielt und draußen gespielt und Fußballmanager gespielt und Fußballmagazin geschrieben und war mit 20 beim Sportfernsehen in der Fußballredaktion. Bis 24 habe ich mich quasi mit nichts beschäftigt außer Fußball. Bis es mir halt irgendwie irgendwann zu superschweinedumm wurde, weil ich dachte, also das kann ja wohl nicht alles sein. Und dann habe ich ja angefangen, politische Filme zu machen und irgendwie, ja, so frühe 20er, Mitte 20er habe ich erst wirklich angefangen, mich durch meinen Beruf mit Politik zu beschäftigen. Ja, und das ist natürlich, also an den Themen, die ich gemacht habe, ich habe halt angefangen mit Flucht und Syrienkrieg und so weiter. Und jedes Thema, was du da angehst, das ist ja quasi die Büchse der Pandora, wo du erstmal alle, ich meine, kennst du ja dann aus deinem Mobilitätsthema auch, ne? Du fängst mit einem kleinen Thema an und denkst, ah, das kann es ja nicht sein. Und dann tun sich, wie bei der Hybris, 50 Köpfe auf und ehe du einen abgeschlagen hast, sind schon wieder drei neue da und du merkst, Alter, das ist hier alles hängt miteinander zusammen. Klima zum Beispiel, Rüstungsindustrie und CO2-Emissionen. Gibt es da überhaupt Zahlen zu? Also wenn man so einen Panzer herstellt, wie viel CO2 geht dafür drauf? Oder
also
so
in der US-amerikanischen Journalismus-Bubble habe ich es gefunden, dass das Militär erster oder zweiter Platz ist von CO2-Emissionen. Und das ist auch, finde ich, total klar. So,
ja, natürlich.
Aber ich habe mit dir jetzt ja endlich jemanden hier mal sitzen, ich habe auch schon mit anderen darüber geredet. Du findest Autos geil.
Ich finde Autos, also hätte ich noch einen Führerschein, weiß ich nicht, dann würde ich wahrscheinlich auch noch ein Auto fahren, ja.
Ich finde Autos. Kannst du mir mal erklären, woher diese Faszination kommt?
Ich finde aber die neuen Autos nicht geil, das will ich nochmal sagen. Mhm. Und die Faszination, das habe ich mich auch gefragt, also ich bin Scheidungskind und dementsprechend bin ich quasi auf der Autobahn aufgewachsen. Also immer 200 Kilometer hin und zurück am Wochenende. Mein Vater hatte halt einen schönen Dienstwagen. Also so eine schöne BMW-Limousine und dementsprechend bin ich ziemlich bis heute hängen geblieben und finde einfach diese 90er-Jahre BMWs super geil und hatte auch so einen, bis ich halt meinen Lappen leider verloren habe, wegen absolut unzeitgemäßer Drogenpolitik. Ganz nochmal ein anderes Thema. Ja, aber ich finde, Auto ist ein...
Was war? Also du hast gekifft und Kiffen bleibt länger im Blut als Alkohol, oder?
Ja, genau.
So ungefähr
genau.
Das Problem.
Ja, ich habe abends gekifft und nächsten Nachmittag wurde ich angehalten. War nicht zu schnell, kein Unfall, gar nichts. Minimale Rückstände und dann ein Jahr Lappen weg und was weiß ich, 5.000 Euro und bla bla bla. Also, Deutschland ist eine Alkoholiker-Gesellschaft. So.
Ja.
Nee, jedenfalls... habe ich damals, also so 2000, wann habe ich den abgegeben? 2019. Und bis 2019 habe ich auch in Bremen ist die übelste Fahrradstadt, habe ich alles mit dem Auto gemacht, alles. 1,5 Kilometer Strecke, 2 Kilometer, alles mit dem Auto. Super, also wirklich, ist so, ich, oh. Oh. Warte mal, ich werde hier angerufen, scheiße. Warte mal, sind wir noch drin? Ja, sind noch drin. Eieieiei, das ist alles live hier. Ich muss mal in den Flugmodus gehen vielleicht, das wäre doch schlau.
Einmal mit Profis.
So, wo waren wir jetzt gewesen?
Ach, du warst auf jeden Fall begeistert von Autos. Du bist in Bremen zum Briefkasten
genau.
Mit dem Auto, weil der Brief so schwer war. Ja, genau.
Alles, also ich habe alles mit meinem E36, 98er BMW E36, 320, 6-Zylinder. Wer Bescheid weiß, absolut Traumauto. Damit bin ich alles gefahren, aber auch, also weiß ich, ich bin 50.000 Kilometer im Jahr gefahren ungefähr, also auch viel zu meinen Eltern und so weiter. Also bin echt viel Auto gefahren, aber in der Stadt vor allem auch viel, weil ich einfach nie ein Fahrradfahrer war. Also es war für mich völlig normal. Und die Leute um mich herum haben gesagt, so, bist du doof, warum hast du denn kein Fahrrad? Ich habe gesagt, ich brauche kein Fahrrad, ich habe doch mein Auto.
So, ich brauche kein Fahrrad, ist auch geil.
Ich hab da meine Musik, das Leder riecht so geil und das macht mir wirklich Freude, dieses Auto anzusehen, das in die Waschanlage zu fahren, zu polieren, auszusaugen, mir neue Teile zu bestellen, ein bisschen dran zu schrauben. Und so. Das war wirklich ein Quell ewiger Freude, dieses Auto, ohne Scheiß. So, und dann habe ich meinen Lappen verloren, dann hatte ich ein Fahrrad und dachte mir nach 3 Monaten, da war ja auch Corona dann, dachte ich mir, Alter, also dafür, dass ich jetzt so wenig arbeite und irgendwie Aufträge schlechter sind und so, habe ich ziemlich viel Geld auf dem Konto. Das Geld geht gar nicht so schnell weg. Und dann habe ich mal geguckt, was ich für mein Auto an Kohle verballert habe. Alter Schwede, so super dumm, super dumm. Also so ein 90er der BMW, da ist ja immer irgendwas dran. Und Reparaturen und Sprit, weißt du, wenn du den trittst, dann 15, 16 Liter hat der locker mal geschluckt. Ersatzteile, Knöllchen, hier darfst du ja auch nirgendwo parken. Dauernd hatte ich ein 30-Euro-Knöllchen, kein Problem. Ja, habe ich einfach so hingenommen. Und jetzt fahre ich Fahrrad und denke mir so, also super dumm. Also in der Stadt ein Auto, das ist ja das Dümmste, also wirklich das Dümmste, was es gibt. Und vor allem wohne ich mitten in der Stadt, also so im Viertel. Und immer wenn draußen was los ist und die Besoffenen da sind und so, hatte ich früher immer Angst um mein Auto. Weil ich dachte immer, ey, ihr Arschlöcher, verpisst mich von meinem Auto. Wenn da ein Kratzer dran ist, ich hau euch aufs Maul. Und jetzt bin ich viel befreiter, wenn draußen irgendwas ist, weil ich denke, mir gehört da draußen nichts. Ist doch scheißegal. Ja.
Steht das Schätzchen noch irgendwo?
Nee, das habe ich verkauft.
Ah ja, okay. Also ja, du bist richtig auf dem Weg, ein autofreies Leben zu führen.
Ja, bisher ja. Ich bin großer Fan geworden jetzt von, also wenn bei Freunden beobachte ich das von Carsharing, also Cambio vor allem, weil das halt, ich weiß nicht, ob es das in anderen Städten überhaupt gibt, ich kenne es eigentlich nicht.
Cambio, bist du ganz, ganz vorne dabei, Hubi, weil das ist ein alter Verein, die gibt es, glaube ich, seit 30 Jahren.
Ja.
Bei mich stört tatsächlich, aber wir können jetzt auch nicht 1,5 Stunden reden, dass Startups und Konzerne in Geschäftsfelder von Menschen gehen, die schon seit 30 Jahren kämpfen für das Gute. Mhm. Cambio kannst du bundesweit nutzen.
Ah,
also du kannst dir die Karte ausstellen lassen und dann überall fahren, wo die Stationen haben. Und genau solche Leute möchte ich nämlich stark machen. Ich bekomme auch meine Bio-Kiste von den Bauern in Hamburg und nicht von fancy 2 BWLerinnen machen mein Startup und weil ich glaube, das ist halt auch was Wichtiges, dass wir wirklich den Leuten, ich finde halt zum Beispiel den Gedanken krass, Leute, die vor 40 Jahren schon vegan gelebt haben, was für ein Aufwand muss das gewesen sein? Und da gibt's ja auch Firmen, die da seitdem Dinge herstellen in so kleinen Manufakturen. Und nur weil jetzt die Massentierhaltungsdinge entdecken, vegan ist auch ein bisschen geil, machen wir auch eine Produktlinie mit veganer Fleischwurst oder so. Also dass die Leute auch da hingucken, was für Sachen es eigentlich gibt, die man wertschätzen kann und eben nicht da das Vegane zu kaufen, wo Tierleid immer noch mitschwingt sozusagen. Ne?
Aber nochmal zum Auto, bei Cameo finde ich es halt schlau. Ich habe früher halt auch manchmal irgendwie so Sixt oder wollen wir jetzt mal ja nicht zu viel Werbung, Europcar, DriveNow, was es alle gibt, keine Ahnung, benutzt. Weil ich dachte, bei DriveNow zum Beispiel als BMW-Fan, da fahre ich halt ein geiles Auto. So, da habe ich nicht irgendeine Schrottkarre, da habe ich ein geiles Auto, Hammer. Und jetzt, wo ich nach Ewigkeiten meiner Freundin Cambio mitgefahren bin, dachte ich mir, wie geil ist das denn? Das Auto ist 8 Jahre alt oder so. Das hat wirklich 130.000 Kilometer auf dem Tacho und ist nicht so ein Durchlauf von wegen, wir brauchen immer die neuesten Modelle. Das ist ja auch ein unglaublicher, also Ressourcenverschwendung. Nur damit du da für 5 Minuten Carsharing das neueste Auto fährst, muss halt alle, was weiß ich, 3-4 Monate die komplette Produktpalette ausgetauscht werden. So wie dumm. Wie dumm. Das hat doch auch mit so Nachhaltigkeit und so nichts zu tun. Und nochmal zu der Läuterung, wo ich kein Auto mehr habe, habe ich halt auch angefangen als Fahrradfahrer zu sehen, dass einfach überall Autos rumstehen. Also, wo ich mir denke, du zahlst, keine Ahnung, in anderen Städten ist es krasser als in Bremen, aber sagen wir mal, du zahlst immer mehr Miete, gerade in Städten. Und was weiß ich, in Hamburg kostet eine Einzimmerwohnung 600, 700 Euro. Aber du darfst 4-5 Quadratmeter kostenfrei auf der Straße abstellen, oder wie?
Also 12.
12? 12 Quadratmeter hat ein Auto? Ach so, ja gut, 2x6 Meter kommt schon hin, ne? Das darfst du dann einfach so abstellen. Und das machen wir alle. Und da steht ja die ganze Zeit rum. Da muss man nichts, da bezahle ich dann 30 Euro im Monat für oder so. Das macht doch keinen Sinn.
Willkommen in meiner Welt.
Ja.
Ja, denn tatsächlich hat ein Auto statistisch ja auch 3-4 Parkplätze. Mhm. Bei zu Hause, Supermarkt, es gibt nichts Traurigeres als Supermärkte am Sonntag. Mhm. Die dürfen dann ja aber auch nicht geparkt werden, das ist eine Schranke, zumindest bei mir. Dann halt an der Arbeit meistens und, weiß ich nicht, Fitnessstudio. Alle Hotels haben ja auch immer, sie erreichen uns, ne? Also es ist super wichtig, dass man das Auto dann abladen kann. Mhm. Weißt du was, wir hören einfach jetzt an dieser Stelle auf.
Oh, das ist ja schade schon.
Ja, oder? Aber wir machen es einfach nochmal nach der Wahl vielleicht. Außerdem, wir können ja weiter quatschen. Wir schließen einfach nur jetzt die Leute aus, aber wir sind schon bei 34 Minuten. Also wir wollen auf jeden Fall beide, glaube ich, dass die Leute wählen gehen, dass sie
ja,
dieses Privileg
auf jeden Fall
nutzen.
Also it's time for a change. Ich will nicht, dass die Leute wählen gehen, ich will, dass die Leute abwählen gehen.
Ja, weil die Leute, die jetzt 16 Jahre an der Macht waren, erkennen ja, jetzt können wir mal loslegen mit Klimaschutz. Ich finde, das brauchen sie auch nicht mehr tun. Dafür haben sie 16 Jahre Zeit gehabt und
ja, aber derjenige, der loslegen will und mit Klimaschutz und sich als den Klimakanzler schlechthin inszenierte beim letzten Triell oder was auch immer, der ist ja großer Fan der Braunkohle. Und das Geile ist, das wollte ich noch sagen, vielleicht hinten raus, dieses Bild, wo Armin Laschet lacht bei der Flut, da steht er ja im Hintergrund mit seinem Spezel Gregor Golland. Gregor Golland ist Landtagsabgeordneter und auf dem Gehaltszettel von RWE, der arbeitet nämlich für RWE für 120.000 Euro im Monat. Also mit solchen Leuten geht er dann in die Flut und guckt sich alles an und redet über Klimaschutz. Mit einem, der von RWE 10.000 Euro im Monat kriegt.
Ach so. Und wenn du HamburgerInnen fragst, ob man Olaf Scholz wählen kann, würdest du auch eine deutliche Meinung haben, weil der ist bei uns immer noch für den Brechmitteleinsatz G20 und so weiter. Und ich finde auch tatsächlich immer wieder faszinierend, dass die sogenannten Fehler, die Annalena Baerbock gemacht hat, die kann ich dir in 3 Sätzen erklären. Abschreiben und Lebenslauf, so ungefähr. Wenn ich dir Wirecard und Cum-Ex erklären soll, habe ich dafür, ich verstehe es ja selber noch nicht mal, ist viel zu kompliziert. Ich weiß nur, dass das Ausmaß dieser Betrügereien viel größer ist. Und ich finde es total interessant, dass es, je einfacher der Fehler ist, den du machst, desto einfacher wirst du gebasht. Weil mit Wirecard und Cum-Ex, da können die Leute gar nicht ansetzen.
Genau.
Ah, jetzt sind wir noch ein bisschen politisch geworden, Hubi. Sehr gut.
Bisher war alles gut und jetzt kommen die Hater rein. Ich sag's.
Ja, hinten raus nochmal Gas gegeben.
Ja, aber es geht einfach darum, ey, wie kann man das alles ein bisschen schlauer machen? Weil, so ganz ehrlich, jenseits davon, was finde ich gut oder nicht und finde ich einen Politiker sympathisch oder nicht? Und ich glaube, die meisten wählen nach, ja, der hat da gut geredet oder so, oder der ist mir sympathisch und ich mag die Fresse auf dem Wahlplakat. Geht es doch darum, dass in den nächsten 10, 15, 25 Jahren unsere gesamte Existenz auf dem Spiel steht. Und wenn man sagt, wir machen das jetzt irgendwie so ein bisschen, reicht das halt leider nicht. Da muss man wirklich fundamental was verändern. Und selbst wenn man sagt, ja, wir sind doch nur in Deutschland, wir sind doch nur ein kleiner Pupsi-Staat und global gesehen, bla bla. Ja, aber Deutschland ist auf G7-Gipfel, G8-Gipfel, G20-Gipfel und das Wort hat da Gewicht. Und wenn man da sagt, Leute, macht ihr bitte mal auch den Klimaschutz in Frankreich, Spanien, China, USA, Russland, dann ist das halt wichtig, dass man solche Vertreter auch international dahin schickt.
Zumal ich sage, erstens haben wir schon total rumgeaßt als Deutschland. Also wir haben schon viel mehr verursacht als alle anderen Länder das vielleicht können, zum Beispiel in Afrika. Mhm. Zweitens, der Hochlauf von China in Sachen CO2-Emissionen beruht auch auf unserem Konsum. Mhm, genau. Woher kommen denn die Sachen, die wir konsumieren? Und drittens würde ich jeden auch mal bitten, auf pro Kopf runterzurechnen. Genau. Weil wenn du da ein Land wie Indien nimmst und dann uns als paar 80 Millionen so ungefähr, da sieht die Chose nämlich auch immer ganz anders aus. Also es ist wirklich, ich werde mal in die Shownotes diese ganzen Wahlhelferlein, die ich wirklich gut finde. Die Wahltraut gibt's ja, dann gibt's den Progresso-Maschine, wo so progressive Sachen in den Wahlprogrammen abgefragt worden sind. Und ich denke, wenn man da unsicher ist, darf man da auch durchaus mal reinschauen und sich Hilfe holen. Geht wählen.
Geht wählen und think local.
Ja.
Würde ich sagen.
Ich höre jetzt hier mal auf. Tschüss.